Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries. Ich begrüße Sie heute zu einem Lyrikgespräch, das die Bände zweier Frauen vorstellen wird. Das Debüt »Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen« der Biologie-Promovendin Sophia Klink und eingeladen zu den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt Verena Staufer mit ihrem Band Kiki Beach bei Cookbooks Berlin. Gemeinsam werde ich in den kommenden 20 Minuten sprechen mit Maren Jäger, zugeschaltet aus dem DLF Kulturfunkhaus in Berlin. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und hier im Funkhaus Köln mit mir im Studio ist Beate Tröger. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir beginnen, wie passend, mit dem Anfang einer literarischen Karriere, mit dem Debüt »Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen« von Sophia Klink, über die ich ja bereits eingangs gesagt habe, dass sie nicht nur Schriftstellerin ist, sondern auch studierte Biologin. Derzeit promoviert sie im Fachgebiet der ökologischen Mikrobiologie und diese Verbindung ist keinesfalls neu. Wir denken vielleicht an den ebenfalls biologisch interessierten Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe und an seinen Genetikroman »Die Wahlverwandtschaften« oder im neuerer Zeit an die Biologin und Schriftstellerin Jasmin Schreiber. In welcher Weise berührt nun der Band von Sophia Klink die Naturwissenschaften, Maren Jäger?
Ja, und berührt ist wirklich stark untertrieben, Herr Dries. Die Biologie ist das, woraus die Gedichte gemacht sind. Ja klar, Gedichte sind natürlich aus Sprache gemacht, aber die Biologie mit ihren Teilgebieten Biophysik und Chemie, Botanik, Genetik, Molekularbiologie, Mikrobiologie beherrscht den Stoff der Gedichte. Die Biologie beherrscht das Vokabular. Die Biologie beherrscht den Blick der Gedichte auf die Welt und die Lebewesen. Man wird vielleicht eine Mandarine oder eine Feldlerche danach mit anderen Augen sehen. Es geht um Pflanzen, um Tiere, um Moore, um Gene, die eigentlich die stummen Hauptdarsteller sind. Und gleich im ersten Gedicht geht es um Traumavererbung. Und das ist eindrücklich, wie hier die Generation, genetisch verbunden, poetisch mit Verfahren der Wiederholung und Variation überblendet werden.
Dazu kommt ja auch die Form. Nicht nur der Inhalt ist bemerkenswert, sondern auch die Form dieser Veröffentlichung von Sophia Klink. Es gibt verschiedene Textsorten, die hier kompiliert werden. Darin nur einige wenige Stücke, die wir klassischerweise als Gedichte bezeichnen würden. Aber einige gibt es, zum Beispiel das, das wir nun hören werden. Bitte sehr.
Tapetum lucidum. Sie sagen, nach dem Eingriff sei ich näher verwandt mit den Katzen und anderen luziden Träumern. Sie legen mich unter die Nadel. Ich bekomme einen Transkriptionsfaktor, der meine schlafenden Gene weckt. Lux 1 und Pax 6. Direkt in einen Netzhautkern. Jeder Stich trifft nur eine Zelle. 2 Monate nach dem Eingriff sehe ich auch im Dunkeln scharf. Meine Haare sprießen jetzt reichlich. Mit den Katzen bin ich nicht näher verwandt als zuvor. Das war nur so ein Werbespruch. Aber ich träume manchmal von Mäusen.
Tapetum lucidum von Sophia Klink. In welcher Weise ist dieses Gedicht beispielhaft für den gesamten Band, Beate Tröger?
Ja, Maren Jäger hat es ja schon gesagt, die Biologie ist die Grundlage dieser Gedichte. Und hier haben wir ein Gedicht, in dem eine genetische Veränderung am sprechenden Ich vorgenommen wird. Das wird also zum Versuchskaninchen und wird gesagt, nicht zur Katze, aber es gibt so katzenartige Ähnlichkeiten. Ich träume manchmal von Mäusen. Und das Tapetum lucidum, das ist die reflektierende Netzhautschicht bei Katzen. Die wird aber von Sophia Klink dann lucide in den Traum übersetzt. Also die Begriffe gleiten. Und es ist vom Transkriptionsfaktor in diesem Gedicht die Rede. Eigentlich ein genetischer Begriff, den man aber poetologisch auch lesen kann, denke ich. Etwas zu transkribieren bedeutet ja, etwas von einem Medium ins andere zu übersetzen. Und genau das ist das, was man an diesem Gedicht total gut sehen kann.
Die Frage nach der Beispielhaftigkeit ist hier vielleicht im Hinblick auf Sophia Klink auch wirklich eine schwierige, weil Sie haben es ja gesagt, Herr Dries, es sind sehr unterschiedliche Gedichte in dem Band versammelt, sehr unterschiedlich hinsichtlich Sprache und Form. Man könnte vielleicht als böswillige Kritikerin sagen, da hat jemand seinen Markenkern noch nicht entdeckt, aber ich mag das auch an guten Debüts, dass die ausprobieren, in welche Richtung jemand gehen kann, Sprachen, Formen, Stile. Und eigentlich ist das, was Sophia Klink der Gegenwartslyrik geben wird, schon ganz klar. klar. Und ganz klar sind auch andere Gedichte in ihrer Sprache ohne Fachsprachen außer der des Gedichts, etwa in ein Herz umschlagen, das mit den Versen beginnt. Es heißt, einer Amsel schlagen vier Stimmlippen im Hals. Die einen öffnen sich, während die anderen sich schließen. Das macht zwei Vögel in jedem Leib. Ein sehr schönes Gedicht. Und auch der Witz in diesem Gedicht, hier ist es ja wirklich eine Pointe in dem Gedicht, was wir eben gehört haben, ist, glaube ich, repräsentativ für den Band.
Sie haben die Fachsprache gerade angesprochen. Da werden wir natürlich sofort hellhörig als Lyrikleserinnen und Leser. Die Fachsprache hier ist biologisch. Das Lux 1 kommt vor in dem Gedicht, das wir gerade eben gehört haben. Es gibt außerdem Biolumineszenz, die beschaut wird, einen Netzhautkern, einen Transkriptionsfaktor und dergleichen mehr. Wie kann denn diese besondere biologische Fachsprache in die Lyrik unserer Gegenwart eingeordnet werden, Beate Trüger?
Da haben wir natürlich eine lange Tradition, die bis in die Gegenwart reicht. Am bekanntesten ist sicherlich Ulf Stoltervoet, der Lyriker, dessen Bände auch, mehrere Bände heißen Fachsprachen. Und Ulf Stoltervoet, ich zitiere mal: liebevolles Eindringen in den Sprachleib, am Samstag Bereitstellung eines Zeichenvorrats, Begriffsinventur, Sonntag Sonderlexik, Halbtermini, Scheinsubstantivierung, am Abend jeweils Arbeitsdienst in kontextfreier Rede. Also Ulf Stoltervoet arbeitet sich an Fachsprachen ab, er ist aber bei Weitem nicht der Einzige. Paul Celan hat das getan, ganz viel mit geologischen Fachbegriffen gearbeitet, mit medizinischen Fachbegriffen. Auch das Wort Sprachgitter, einer der bekanntesten Bände Celans, bezeichnet zunächst mal das Gitter im Beichtstuhl, wird aber dann auch als poetologisches Bild gebraucht. Und in der Gegenwart haben wir Autoren wie Daniel Falb mit Orchidee und Technofossil oder auch Mara Daria Kojokaru, die vielleicht am nächsten dran ist an Sophia Klink mit ihren biologiebasierten lyrischen Texten.
Glücklicherweise werden wir mit dieser Fachsprache nicht alleine gelassen als biologisch unkundige Leserinnen und Leser. Da gibt es ein Glossar am Ende von Sophia Klinks: Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen. Und im Vorgespräch sagten Sie, Maren Jäger, dass man auch diesen Anhang selbst als ein Gedicht lesen kann. Wie meinen Sie das?
Ja, weil ich ja offenkundig keine Biologin bin, haben die Wörter für mich einen poetischen Klang, die Sophia Klink da aus dem terminologischen Werkzeugkasten der Biologie auswählt. Das geht vielleicht vielen so, dass man die Wörter einer Fachsprache, die man nicht spricht, vielleicht auch einer Fremdsprache, die man nicht versteht, wie Musik hören kann oder wie Lyrik. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die Fachwörter zuerst im poetischen Habitat der Gedichte wahrgenommen habe und damit einer ganz eigenen Strahlkraft, bevor ich überhaupt das Glossar entdeckt habe. Aber das liest sich in der Tat, wenn man so ein bisschen lyrisch gestimmt ist, wie ein alphabetisches Listengedicht mit so schönen Stellen wie Kaluna, Besenheiden, Heidekrautgewächse, Capriniformes, Karpfenartige, Carnegia gigantea, Säulenkaktus.
Vor anderthalb Wochen sendeten wir hier im Deutschlandfunk die aufsehenerregende Meldung, dass erstmals ein Baby mit einer personalisierten Gentherapie behandelt wurde. Ist Sophia Klinks Band daher gegenwärtige Lyrik im allerbesten Sinne, Beate Trüger?
Wir haben das ja bei Tapetum Lucidum schon gehört. Von dem Transkriptionsfaktor, der meine schlafenden Gene weckt, ist da die Rede. Schlafende Gene wecken, schlafende Hunde wecken. Da sind wir in dem Assoziationsfeld oder in dem Bereich, in dem eben auch die ethisch problematische, die moralisch fragwürdige Seite der Gentechnik zur Sprache kommt, poetisch zur Sprache kommt. Genetische Veränderungen sind ja durch die CRISPR-Cas-Methode schon eine ganze Weile unproblematisch möglich. Aber die Frage ist ja trotzdem, muss man alles, darf man alles tun, was möglich ist? Und diese Fragen werden nicht nur in diesem Gedicht von Sophia Klinks Versen verhandelt, sondern diese Fragen, die tauchen im Band immer wieder in ganz verschiedenen Formen auch die Rolle der Forscherin, der weiblichen Forscherin, ist ein ganz zentrales Moment, um das die Gedichte immer wieder kreisen.
Dass man mit diesen CRISPR-Cas-Genscheren genau das machen kann, was man mit ihnen macht, ist ja schon fast künstlerischer als alles, was wir derzeit an Gedichten zu lesen bekommen. Es ist faszinierend. Wir haben jetzt über diese Genscheren gesprochen, über Transkriptionsfaktoren und Netzhautkern. Kerne. Dabei muss man bei allem Technischen auch feststellen, dass diese Veröffentlichung ganz schön an die Nieren und die Psyche der Leserinnen und Leser gehen kann. Oder bin ich allzu zart beseitet, Maren Jäger?
Ja, vielleicht ein bisschen mimosenhaft, Herr Drees. Aber mir geht es, nein, ernsthaft, mir geht es natürlich auch so. Also dieses schlanke Bändchen, das geht wirklich unter die Haut. Denn zum einen sind Flora und Fauna per se nicht immer nur kuschelig. Es geht um Tod, um Töten und auch die BiologInnen sind nicht immer zimperlich im Umgang mit ihren Gegenständen und ihren Mitteln. Die moralisch fragwürdige Seite der Gentechnik hat Beate Tröger schon angesprochen, aber auch wenn der Umgang mit Labortieren beschrieben wird oder wie aus einem ungeborenen toten Kalb Kälberserum für Zellkulturen gewonnen wird, das ist schon heftig. Aber diese biologischen Grausamkeiten werden erstens ja mit den Mitteln der Lyrikerin dargestellt, zweitens passiert es nicht zum Selbstzweck. Also man gerät immer wieder zu poetischen oder anthropologischen Grundfragen. Auf eine andere Weise heftig ist auch das längere Gedicht Periode im Feld, das in Momentaufnahmen beschreibt, wie Biologinnen an unterschiedlichen Orten der Welt während der Feldforschung ihre Periode bekommen, wie sie damit umgehen, in einem Mangrovenwald, auf einem Forschungsschiff, auf einem Gletscher. Und das ist ein Gedicht mit feministischer und poetischer Wucht und eigentlich wie überhaupt der ganze Band erhellend, augenöffnend, also ein sehr starkes Debüt, würde ich sagen.
Das sagt Maren Jäger über Sophia Klink. Ich lösche die Kirschen aus meinen Genen. Erschienen bei Hochrot München 54 Seiten, 10 Euro. Und wir bleiben im heftigen Modus, heftig zumindest für die mimosenhaften und zart beseiteten unter uns. Wir wechseln zu Verena Stauffers Kiki Beach, nonchalant als Liebesgedicht überschrieben. Doch werden wir gleich nicht nur den Kiki Beach, sondern auch eine Kinky Bitch kennenlernen bei Verena Stauffer, die bereits einige Sachen vorgelegt hat. Was können wir über diese 1978 geborene Österreicherin sagen, Beate Tröger?
Ja, Verena Stauffer, Sie haben es schon gesagt, hat schon etliche unterschiedliche Texte vorgelegt. Ihr Debütroman Orches ist 2013 erschienen, 2020 erschienen bei Cookbooks ihr Gedichtband Usia. Und ein Band, der mich sehr beeindruckt hat, ist ein essayistisch-lyrischer Versuch unter dem Titel Geschlossene Gesellschaft, ein Text, in dem Verena Stauffer sich in der Pandemie zurechtzufinden versucht hat, schreibend. Man hat da eine Erzählerin, die durch das nächtliche menschenleere Wien flaniert, immer wieder auch lyrische Einsprengsel. Und ich glaube, dieser Band bereitet in gewisser Weise auch den Weg zu diesem experimentellen, auch zum Teil surrealen, was Verena Stauffer uns auch in Kiki Beach präsentiert.
Zudem ist Verena Stauffer für ihre anspielungsreiche Literatur bekannt. So verwundert es nicht, dass im Anhang ihres Kiki Beach Bandes zahlreiche Kolleginnen und Kollegen angeführt werden, von der Chinesin Yi Lai über Dandy-Poet Oscar Wilde bis zum amerikanischen Rapper Travis Scott. Wir hören mal die erste Seite ihrer Sammlung, quasi die Ouvertüre von Kiki Beach. Bitte sehr.
Before the show starts, open your eyes and jaws to dream. Greetings from Utopia, the new world, where love exists in all ways and always forever on screens. Es gibt keine Trauer, es gibt kein Ende, in diesem Raum existiert Liebe. Seher on the other side. Climb. Feuerwerk, Nebelmaschine, rough beats. Worte betreten die Bühne. Die Leserschaft ist aufgeregt.
Das war die erste unbetitelte Seite von Verena Stauffers Kiki Beach. Das Intro könnte man auch sagen. Was sehen, was lesen wir, Maren Jäger, nachdem die Worte die Bühne betreten haben?
Ja, vorausgeschickt sei noch, dass dieses Intro und Sie erwähnten den Namen des Rappers Travis Scott sich aus der Eröffnung von dessen Shows bedient. Das ging nämlich immer los mit dem Spruch Greetings from Utopia, before the show starts, open that shit up. Und das wird hier natürlich leicht poetisch entschärft. Und wie mit einem Konzertintro wird das mehr oder minder aufgeregte Publikum dann eingestimmt auf das, was kommt. Und was dann kommt in diesen 7 Zyklen, das ist dann ein tatsächlich rasanter, durchaus greller poetischer Mix oder Remix aus allem Möglichen. Utopie, Dystopie, Liebesgedicht und Naturgedicht, Deutsch und Englisch, Hymne und Karlauer, Mythos und Geschichte, Liebe und King, Nature Writing und virtuelle Welten, Georg Friedrich Händel und Dylan Thomas.
Ja, wir lesen ein Band, in dem, Marin Jäger hat schon gesagt, die Antike, der Mythos und Digitales aufeinanderprallen, in dem das schwer zu fassende Gefühl von Sehnsucht mit krasser Erotik gesampelt wird. Es geht auch vielleicht darum, Gegenkonzepte zur platonischen Hälftentheorie zu finden und queere Konzepte dagegen zu stellen. Telenie, ein Roman, der Oscar Wilde zugeschrieben wird, der trägt den Untertitel The Reverse of the Medal. Und dieses Lenken der Aufmerksamkeit auf die Rückseiten, das Subversive und durchaus auch das Utopische, Greetings from Utopia, wir haben es gehört, das ist etwas, was diesen Band ausweist und eben seine starke Referenzialität. In dem Beiwerk zum Band heißt es, je mehr Referenzen ich finde, je mehr ich meine Sprache in die Sprache anderer einbetten kann, umso sicherer fühle ich mich. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselsatz für das, wie dieser Band gebaut ist.
Sie sprechen von Beiwerk. Es gibt tatsächlich einige erklärende Texte, in denen Verena Stauffer ihre Recherche- und Montagearbeit erläutert, in einer Weise, die schon weit umfangreicher ist als der Glossar bei Sophia Klink, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich dachte, auch für Lyrikerinnen gilt Benjamin Disraelis Diktum »Never complain, never explain«. Nun denn, stärken diese Infos den Band oder sind diese Erläuterungen doch eher ein Problem und schwächen das, was wir an Poesie, an Poesiehabitat vorfinden, Maren Jäger?
Naja, mit Max Gold gesprochen, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich bin doch die Literaturwissenschaftlerin, also ernsthaft. Ich könnte mich ja eigentlich freuen, wenn Dichterinnen meine Arbeit machen, aber ich finde diese Erklärtendenz, die man ja nicht nur bei Stauffer beobachten kann, ein bisschen oberlehrerhaft. Vor allem, wenn die Kommentare anfangen, diese Gedichte verstehen sich als. Also wenn man seine Gedichte in die Welt entlässt, dann muss man doch eigentlich das Risiko eingehen, dass Leserinnen sie als das oder auch als etwas anderes verstehen. Also der Leserin was zum Denken übrig lassen. Aber vielleicht muss man anders fragen, was könnte Erklärtexte rechtfertigen? Also entweder geben sie was dazu, was man sicher nicht weiß und auch nicht rausfinden kann. Und mit Verlaub, ich weiß, wie Aphrodite entstanden ist, oder sie nehmen einem Arbeit ab, wie das Glossar in Klinks Band, oder sie haben einen eigenen poetischen Werk. Also ich finde diese Kommentare in diesem Band etwas ausufernd, zugespitzt, vielleicht Platzverschwendung. An derselben Stelle hätte ich lieber ein gutes Gedicht gelesen.
Versuchen wir abschließend, die anspielungsreichen Höhen zu verlassen, denn wie bei Sophia Klink, so geht es auch in Verena Stauffers Kiki Beach ums Eingemachte. Wir werden insbesondere im zweiten mit Kinky Bitch überschriebenen Teil herausgefordert. Es wird in der Tat kinky. Doch in welcher Weise, Beate Tröger?
Ja, wir müssen vielleicht erstmal für einige Hörer doch klären, dass der Begriff kinky seine Wurzeln in der englischen Sprache oft verwendet wird, um ungewöhnliche, exzentrische sexuelle Praktiken zu beschreiben. Also ursprünglich ist es ein Adjektiv, das sich auch in der BDSM-Community inzwischen breit gemacht hat für queere und idiosynkratische sexuelle Vorlieben. Und vieles von dem wird in Verena Stauffers Kinky Beach auch tatsächlich benannt. Das Ganze wird aber immer konterkariert mit dem Begriff des Tricks. Der Trick spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Band. Und der Trick ist es, sich haargenau vorzustellen, wie es in einem Gedicht Golden Milk heißt, deutet vielleicht ein bisschen darauf hin, dass diese sexuellen Praktiken eher auch als erotische Fantasien und weniger als Performance zu lesen sind. Verena Stauffers Verse tanzen gerade in diesem Zyklus jedenfalls an Grenzen der Tabus. Sie spielen mit erotischen Fantasien. Es ist ein bisschen drüber, wie auch diese Kommentare. Ich habe da gewisse Schwierigkeiten mit diesem Band.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, Beate Tröger, dass Sie bedenken, dass wir um 16.10 Uhr den Büchermarkt haben und das, was wir dort lesen, was durchaus sehr explizit ist, auf eine Weise umschreiben, die uns nicht in die Lage versetzt, von Hörerpost überschüttet zu werden. Maren Jäger, wie können Sie jetzt noch abschließend und ebenso der Uhrzeit angemessen diesen Kinky-Teil von Verena Stauffer umreißen?
Herr Dres, Sie haben mir jetzt indirekt verboten, aus dem Band zu zitieren. Ich beschränke mich dann auf mein Fazit. Also vielleicht Trick hin oder her, die verfangen bei mir nicht so recht. Ich finde, der Band enthält gerade in englischer Sprache oft eher Porno-Kitsch als Kink und das Englische macht's da nicht viel besser. Dieser titelgebende Zyklus, in dem die meisten dieser Gedichte versammelt sind, ist meines Erachtens auch einer der schwächsten in dem Band. Die stärkeren Gedichte wirken so ein kleines bisschen verloren manchmal zwischen den Grellen, zwischen den Versuchen, das ganz große Feuerwerk abzubrennen. Es gibt da Liebesgedichte wie Du bist der Regen oder die Dylan-Thomas-Überschreibung Do not go gentle, geh nicht sanft. Das sind die stärkeren Gedichte. Trotzdem lässt mich einiges an der Konzeption dieses Bandes ratlos zurück und dafür gibt's keine Erklärtexte.
Das sagt Maren Jäger über Verena Stauffer. Kiki Beach, erschienen bei Cookbooks Berlin mit einem ausgesprochen schönen Cover. Wir kommen zum Ende. Nach den Nachrichten folgen die Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Maren Jäger
und Jan Dresen.